Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo Wiebke.
Hallo Markus.
Wiebke, ich weiß ja nicht genau, wie du wohnst, aber was ist dir denn am Wohnen wichtig an deinem Zuhause? Was macht das für dich attraktiv?
Ich verrate erstmal, wie ich wohne, oder? Dann kriegen wir die Schleife noch besser. Also ich wohne ja eher ländlich geprägt, 6 Kilometer noch von Celle entfernt. Celle liegt zwischen Braunschweig, Hannover und Lüneburg. Und was ist mir besonders wichtig? Dadurch, dass ich beruflich ja viel unterwegs bin, auch viel in großen Städten, finde ich es total schön, am Wochenende die Natur nah bei zu haben, also im Grün zu sein. Ich finde es auch ganz schön, mal wirklich Ruhe zu haben. Und meine Kinder sind inzwischen in der Ausbildung, aber als sie noch kleiner waren, war natürlich für uns auch ganz wesentlich, dass ein Kindergarten und auch eine Schule zum Beispiel im Ort ist, also auch Nahversorgung, ne? Lebensmittel, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Das ist alles gegeben und aus meiner beruflichen Perspektive ist für mich halt noch wichtig, wie sind denn so die Anbindungen? Also der Bahnhof in Celle hat eine gute Verbindung eben nach Hannover. Der Flughafen Hannover ist nicht ganz weit und auch die Autobahnen sind von Celle aus gut zu erreichen, was halt für mich beruflich gesehen wirklich wichtig ist.
Ja.
Privat finde ich dann auch Celle als kleine Stadt, jetzt ist hier der Werbeblock für Celle, sehr charmant und sehr lebenswert. Und das sind so für mich wirklich persönlich, ist es einfach eine super runde, tolle Mischung. Wie ist das bei dir?
Ich merke gerade als erstes, dass ich noch nie in Celle war. Das muss ich vielleicht mal nachholen.
Oh, ich lade dich herzlich ein. Ich führe dich da mal durch.
Genau.
Das lohnt sich.
Ich glaube ganz ähnlich wie du auch, aber ich bin so ein bisschen dieser, Kurt Tucholsky hat das so schön beschrieben mit diesem, ne, vorne soll die Ostsee sein und hinten die Friedrichstraße. Da gibt es doch den schönen Text zu. Also ich lebe ja in der Kölner Innenstadt. Und mir ist auch dieses Leben wichtig und diese, also Nahversorgung, alles, was du so haben kannst an Stadt. Infrastruktur, natürlich auch mit Kind, sehe ich genauso. Und ich bin aber aufgewachsen in der Eifel, ne? Und da bist du ja gewohnt, dass du, keine Ahnung, mit einem Sitzrasenmäher irgendwie dein Grundstück befahren musst, ne? Damit du irgendwie rumkommst.
Kenn das.
Das vermisse ich schon ein bisschen. Also insofern schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust. Was ich aber total wichtig finde, ist dieses Thema soziales Eingebundensein und Nachbarschaft.
Ja.
Also ich hatte das in der ersten Erwachsenenwohnung sozusagen in Köln, wie das so ist, ne? Wohnung unter der Hand von Freunden bekommen. Mhm. Und es war so ein 8-Parteien-Haus. Und überall ging diese Wohnung nur unter der Hand weg an Freunde. Und das führte dazu, dass das halt ein Haus voller Freunde war. Und wenn du nach Hause gekommen bist, bist du halt erstmal im Erdgeschoss zur Steffi gegangen und hast bei dir einen Tee getrunken. Ne? Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert, bis du in der eigenen Wohnung warst. Und das ist schon, das habe ich jetzt so nicht mehr mittlerweile, aber das ist schon, finde ich, ein total wichtiger Punkt. Also dieses Soziale am Wohnraum einfach.
Absolut, absolut, ja. Nachbarschaft ist ganz, ganz wichtig und ich glaube auch, egal ob jetzt Stadt oder eher dörflich geprägt, dann eben auch die sozialen Strukturen, die idealerweise in beiden Wohnvarianten auch eben vorhanden sind, dass die möglichst nah sind, also idealerweise in der Stadt fußläufig oder vielleicht mit dem Fahrrad. Bei uns jetzt dörflich, es gibt eine Dorfgemeinschaft, es gibt eine super Nachbarschaft, aber es Auto ist ehrlich gesagt notwendig. Ich kann nicht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen. Das ist leider nicht wirklich darstellbar.
Das habe ich gerade gedacht. Ich habe also meine Eltern, die leben in der Eifel, ne? Ein Familienhaus oben auf dem Berg in der Eifel. Und im Ort gibt es immer weniger Geschäfte. Als ich da aufgewachsen bin, gab es da 3 Bäcker und 2 Metzger und keine Ahnung was. Jetzt gibt es, glaube ich, noch eine Apotheke und das war's. Und die sind natürlich brutalst aufs Auto angewiesen. Und das ist dann schon schwierig. Das ist eine Riesenherausforderung. Aber wir werden wahrscheinlich weniger über das Wohnen auf dem Land nachher reden, als vielmehr über das in der Stadt, weil wir einen tollen Gast haben. Und jetzt versuche ich das mal reinzubringen. Wir haben ja eben so ein bisschen beschrieben, wie wir wohnen. Also eigentlich hätten wir ganz gut an einer Studie teilnehmen können, nämlich an der Quartiersstudie von DC Developments, wo es eben darum geht, wie wollen die Menschen eigentlich leben und was gibt es da für Veränderungen? Was ist denen wichtig an ihrer Wohnung, am Wohnumfeld? Und das war eine groß angelegte Studie, da sind 10.000 Menschen befragt worden in 8 Großstädten in Deutschland. Und herausgekommen ist unter anderem, Also es gibt mehr Bereitschaft für Sharing-Konzepte, für Sharing-Flächen. Also dass ich sage, meine Wohnung ist vielleicht ein bisschen kleiner, ich brauche keine Dachterrasse, aber wenn die im Haus vorhanden ist, kann ich mir die vielleicht dazu buchen.
Ja.
Sowas. Super. Grundsätzlich eine Offenheit für veränderte Grundrisse, das finde ich ganz spannend, geht natürlich ein bisschen einher miteinander. Und die größere Bedeutung für Grünflächen. Und das, klar, das kann natürlich auch jeder nachvollziehen. Haben wir ja gerade auch gesprochen. Und über die Ergebnisse der Studie wollen wir mit unserem Gast heute sprechen. Er ist einer von zwei Gesellschaftern der Hamburger DC Developments. Er hat ganz viele Büroimmobilien gebaut, Hotelimmobilien, Handelsimmobilien, Wohnimmobilien, alles Mögliche. Er ist Bauingenieur, hat ein Faible für Mixed-Use-Quartiere und die können gerne auch vertikal nach oben gehen. Und sein Name ist auch kein Geheimnis, es ist Lothar Schubert.
Ja, und ich darf jetzt Lothar Schubert ganz kurz auch noch vorstellen. Er hat nämlich gestartet bei DC Development gemeinsam mit Björn Dahler im Jahr 2007, pünktlich zur Subprime-Krise, könnte man fast sagen. Und trotzdem hat sich das Unternehmen am Markt etabliert. Unter anderem erhielt es bereits 2010 als eines der ersten Unternehmen in Deutschland die goldene Zertifizierung der DGNB, nämlich damals für das Centurion Commercial Center. Aktuell entwickelt DC Developments mehrere Projekte, auch hier in Hamburg in der Hafen City, aber auch in den Städten wie Berlin, Ulm, in Portugal und auch auf Sylt.
Das ist eigentlich auch eine interessante Mischung, ne? Müssen wir ihn auch gleich mal fragen. Also Berlin, Ulm, Portugal,
ja,
Sylt.
Super, ja genau.
Das klingt spannend. Ja, dann würde ich sagen, wir holen ihn einfach mal vors Mikro und legen los. Mein Name ist Markus Gerhards, ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Wiebke Becker, ich bin von Jung und leite das Pre-Marketing. Herzlich willkommen zu Sphäreraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur.
Lothar, die Wiebke und ich, wir haben uns eben gegenseitig erzählt, was uns am Wohnen so wichtig ist. Kannst du dich noch an deine erste eigene Wohnung erinnern? Was war das? War das Studenten-WG? War das, weiß ich nicht. Erzähl mal.
Meine erste Wohnung, die nicht bei mir zu Hause war, war in Hannover auf dem Expo-Gelände. Und da wurden damals Wohnungen, Genossenschaftswohnungen gebaut zur Vorbereitung dieser Expo und so. Und da bin ich mit meiner damaligen Freundin eingezogen. Da haben wir dann einen Genossenschaftsanteil gezeichnet, haben eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung bekommen und sind dort eingezogen in Hannover. Das war also nicht alleine gewohnt. Das erste Mal alleine gewohnt, fairerweise muss ich sagen, war, als ich nach Hamburg gekommen bin beruflich. Da habe ich dann in Schnelsen eine richtig schöne Wohnung gehabt. Dachgeschoss mit zwei Balkonen und einen Aufzug, der in die Tiefgarage ging. Dass das viele Nebenkosten frisst, hätte man als Bauingenieur ja wissen können. Ne? Aber ich war so euphorisch, nach Hamburg kommen zu dürfen und zu können und einen tollen Job zu bekommen, dass ich mir das damals gegönnt habe. Und da habe ich dann aber auch ein paar Jahre drin gewohnt. Das hat viel Spaß gemacht.
Und wichtig ist ja nur, dass man aus seinen Fehlern lernt. Ne? Das ist ja, man muss ja nicht von Anfang an alles richtig machen. Aber ich frage natürlich auch deshalb, weil es gibt ja eure Quartiersstudie, wo abgefragt wird, ihr habt, ich glaube, 10.000 Menschen waren es, die ihr befragt habt, was ist euch an eurer Wohnung wichtig? Und da sind ein paar Veränderungen ja rausgekommen. Kannst du mal sagen, aus deiner Sicht, also A, was sind die Veränderungen und was heißt das eigentlich für euch als Projektentwickler? Wie verändert sich dadurch euer Produkt und euer Arbeiten?
Wir fragen seit 2021 jedes Jahr 10.000 Menschen in Deutschland nach ihren Bedürfnissen ab. Und das sind Bedürfnisse, die wir hinterfragen, von denen wir der Meinung sind, sie sind wichtig zu wissen. Teilweise auch Sachen, die für uns aktuell sind, weil wir Entscheidungen treffen müssen bei Projekten und vielleicht auch ein bisschen Mut mal brauchen. Und so, aber es orientiert sich immer sehr stark am Thema Wohnen, am Thema Quartier. Und wir haben auch mal im letzten Jahr zum Beispiel, haben wir zum ersten Mal gefragt, das Thema Nachhaltigkeit am Arbeitsort, wie wichtig das ist. Arbeitgebern und Arbeitnehmern, auch ganz interessant. Und wenn man als Projektentwickler, so wie wir, im Markt ist und ständig Wohnungen vermietet, Wohnungen verkauft, über Grundstücke verhandelt, Stadtentwicklung betreibt und auch Trends spürt und auch ja andere Forschungsergebnisse und so liest, würde man ja normalerweise sagen, naja, dann kann euch in der Studie eigentlich ja nichts überraschen, was dabei rauskommt. Warum macht ihr das eigentlich? Wir machen es natürlich deswegen, einmal um uns gerne überraschen zu lassen und zweitens auch um eine wirkliche Objektivität in das ganze Thema die Entwicklung der Stadtentwicklung zu prognostizieren. Weil wenn wir heute eine Idee haben, dann zieht da in 5 Jahren jemand ein. Leider ist das so. Nicht in 2 Jahren, in 5 Jahren.
Ist die Realität, ja.
Wir haben also dieses Jahr wieder gefragt. Das war ein Jahr, das war nicht das Corona-Jahr, es war auch nicht das Ukraine-Jahr 1, aber es war das Jahr der hohen Zinsen, das Jahr der hohen Inflation und auch ein Jahr der Verunsicherung. Und das haben wir in der Studie gemerkt und haben ganz erstaunliche Ergebnisse, für uns auch unerwartete Ergebnisse rausgelesen. Ich sag mal 3. Eines ist, 60% der Deutschen sind mit ihrer Wohnsituation so ganz zufrieden. Das war in der Vergangenheit nicht so, das war ein viel kleinerer Anteil. Und wir bewerten es so, dass viele mit der Veränderung einer Wohnsituation Kosten verbinden. Mhm. Einmal Kosten, nämlich den Umzug, und zum Zweiten auch, naja, wenn es eine andere Wohnung ist, die wird ja teurer sein.
Ja.
So denkt man ja ganz einfach und ganz schnell. Ich kann nur empfehlen, dass man die Gesamtlebenskosten um das Thema Wohnen und auch Mobilität einmal zusammenzählt. Und wenn man dann feststellt, in eine neue Wohnung zu ziehen, die vielleicht weniger Nebenkosten hat, die vielleicht dichter am Arbeitsort dran ist, sind die spezifischen Kosten, die damit zu tun haben, mit dem Leben und Bewegen, insgesamt zu betrachten. Insofern kann ich da nur motivieren, den Taschenrechner zu nehmen und alles ganz ehrlich untereinander zu schreiben. Dann wird man sehen, dass auch einmal Umzugskosten sich lohnen können. Mhm. Auf der anderen Seite, auch das ist sicherlich der Grund, warum 60% sagen, es ist doch ganz okay. Viele sind halt froh, überhaupt eine gute Wohnung zu haben.
Zu haben, ja.
Es gibt ja so Worte, die man nicht so gerne ausspricht. Ich tue es aber in diesem Podcast jetzt mal. Wenn ich Hamburg betrachte, wir haben hier eine Wohnungsnot.
Ja.
Ich muss es ganz klar sagen, wenn man in einer guten Lage eine Wohnung, fast egal zu welcher Miete, anbietet, nach einer Stunde schaltet man sie ab, weil man überflutet ist von Anfragen. Und das sind üblich, und wenn 60% der Leute zufrieden sind, sind das ja alles Leute, die unzufrieden sind, die sich da dann bewerben und die ihre Wohnsituation im Zweifel unbedingt verändern müssen, weil teilweise da auch Preise am Markt kursieren, die genau das nämlich ausnutzen.
Mhm. Ist das im Moment tatsächlich immer noch so, dass die Nachfrage so schnell kommt, trotz der Finanzierungsmarktlage?
Insbesondere, also beim Mieten ist es zurzeit natürlich viel extremer als beim Kaufen.
Ja.
Wer eine Wohnung kaufen will, der geht zur Bank, erklärt der Bank, wie viel Eigenkapital er hat, und die Bank wird ihm sagen, ob das reicht oder nicht und wie viel Zinsen sie darauf erwarten. Und dann wird er feststellen, boah, da miete ich ja eigentlich lieber. Also wir merken zurzeit an Standorten, die eine hohe Exklusivität haben, dass viele Leute lieber erstmal 2 Jahre mieten und sagen, wenn die Zinsen dann runtergehen, dann kaufen wir vielleicht auch gerne. Aber bis dahin würden wir vielleicht auch gerne mal mieten, ob der Standort gut ist für uns. Weil wenn man kauft, hat man ja 10% Kaufnebenkosten, die sind ja weg. Mhm. Üblicherweise Grunderwerbsteuer und so. Und man kann in guten Lagen schon davon ausgehen, dass über die Jahre durch die Wertentwicklung das aufgeholt wird als Wert. Aber es ist ja erstmal an Liquidität weg.
Ja.
Also das ist eine interessante Erkenntnis aus der Studie. Eine zweite interessante Erkenntnis ist die Menschen wünschen sich mehr Grün und mehr mögliche Privatsphäre außerhalb der eigenen Wohnung. Mhm. Ich versuche das mal zu beschreiben. Das ist, sag ich mal so, gebuchte Rückzugsorte, sag ich jetzt mal. Woran liegt das? Natürlich haben die Metropolen in Deutschland und auch die Innenstädte und auch viele kleinere und Mittelstädte haben wunderbare Innenstädte, auch schöne Parks, Grünflächen und so. Aber die sind natürlich immer voller, weil durch den demografischen Wandel sich vieles auf die Metropolen konzentriert und dort sind halt immer mehr Menschen, richtigerweise, dafür sind die Anlagen ja auch da, aber dieses also ganz einfach, wenn ich in den Hamburger Stadtpark gehe, ist da heutzutage viel mehr los als vor 15 Jahren. So, und der Reflex darauf ist der, dass die Leute sagen, ich hätte auch ganz gern eine Austrittsfläche, eine eigene Grünfläche außerhalb des eigenen Balkons. Aber die muss nicht im Stadtpark sein, die kann ja auch ein ruhiger Rückzugsort im Freien sein. Das sind, und die Leute wünschen sich das gerne auch im Rahmen der eigenen Community. Was ist eine Community? Eine Wohnanlage kann eine Community sein. Das sind, keine Ahnung, 20 Wohnungen. Und für diese 20 Wohnungen, wenn wir eine Dachterrasse zur Verfügung stellen, die für alle begehbar ist, oder wenn es, keine Ahnung, eine Wohnanlage ist, die auf dem Dach eines Supermarktes ist und der Innenhof dann für alle verfügbar ist, das finden die Leute super. Darauf reflektieren die Leute.
Und wie, das ist so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe mit der Nachbarschaft, ne? So, was man so, dieses soziale Umfeld, was man dann auch so wertschätzt. Aber wie überführt ihr das jetzt für euch in, ihr müsst das ja in Produkt letztlich überführen, das muss irgendwie wirtschaftlich sein. Wie funktioniert das?
Ich kann euch ein Beispiel geben. Ein Beispiel ist, wir haben zum Beispiel hier in Hamburg in der Hafen City, bauen wir eine große Wohnanlage, die ist direkt auf dem Westfield Hamburg drauf. Also das wird irgendwann eröffnet und es hat halt noch nicht eröffnet und deswegen währt die Vorfreude etwas länger auf das schöne fertige Westfield Hamburg. Und auf einem dieser 14 Gebäude, ihr könnt euch das so vorstellen, Uniball hat die Baugrube gebaut, die Tiefgarage und den Einzelhandel bis auf 6 Meter über dem Fußweg. Und dann ist das eine Bodenplatte, die uns übergeben wird und wir bauen obendrauf unsere Wohnanlage. Und diese Wohnanlage und diese Bodenplatte ist 5400 Quadratmeter groß. Und wir haben 306 Wohnungen auf 21.000 Quadratmetern Wohnfläche an 7 Treppenhäusern, die dort oben drauf entstehen. Und die haben natürlich einen gemeinsamen grünen Innenhof. Und man fragt sich dann, was für ein Produkt lieferst du mitten in einer Innenstadt an einem so exklusiven, aber auch gleichzeitig urbanen Ort? Und wir haben es uns getraut und es hat uns recht gegeben, einen Community Space zu entwickeln, der es nämlich erlaubt, den eigenen exklusiven Wohnraum durch das Zubuchen von optionalen Räumen zu verlängern. Man braucht also nicht mehr eine Drei-Zimmer-Wohnung zu mieten oder zu kaufen, sondern ich kann eine Zwei-Zimmer-Wohnung mieten oder kaufen und den dritten Raum kann ich mir on demand dazu buchen. Von den Zahlen her ist es so, zu den 21.000 Quadratmeter Wohnfläche kommen in Summe 600 Quadratmeter Community Space. Und ich sage euch, auf 600 Quadratmetern kann man eine ganze Menge machen. Das sind Fitnessräume, Yoga-Räume, Coworking-Bereiche, Gaming-Areas, dann natürlich auch sowas, was man, dass man eine Feier machen kann für seine Freunde und sich solche Räume mieten kann. Da ist, meine ich, auch ein Raum drin, wo alles Handwerkszeug ist, was man so immer mal braucht. Das ist dann gechippt, sodass man eigentlich immer weiß, wer es vorher hatte.
Ja.
Und wenn du es selber hast, weißt du, der Nachfolger wird wissen, wer es hatte. Deswegen muss ich es auch wieder ordentlich zurücklegen oder Bescheid sagen, dass mir was passiert ist. Das sind so Sachen, die wir uns ausgedacht hatten und haben dann Referenzen gesucht. Man sucht ja als Projektentwickler, der etwas macht, wo er selber sagt, das ist ein bisschen eine neue Idee, Beispiele, die gut funktionieren oder die nicht funktionieren, damit man vielleicht nochmal lernt, ne? Und was haben wir gefunden? Wir haben gefunden Studentenwohnheime, das meinen wir nicht. Wir haben gefunden Seniorenwohnheime, das meinen wir auch nicht. Wir haben gefunden in Deutschland hier an der Küste, wo Land und Wasser aufeinandertreffen, Wohnanlagen, wo Pool, Tischtennisplatte und sowas als Gemeinschaftsbereich da ist. Das haben wir gefunden. Und so etwas mit Community Spaces haben wir in Deutschland sonst nicht weiter gefunden. Kann sein, dass wir es übersehen haben. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass es das im großen Stile gar nicht gibt. Und wir haben das in New York gefunden, in Paris gefunden, in solchen Städten, wo das ganz erfolgreich funktioniert. Dort üblicherweise gemanagt und nicht rein digital betrieben. Das müssen wir hier sehen.
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt so eine Frage gewesen. Ne? Das verursacht ja dann am Ende auch Kosten, ne?
wenn es
gemanagt werden muss.
Ja, also wir haben zwei Besonderheiten dabei. Ein Vorteil und einen kleinen Nachteil. Der Vorteil ist der, wenn du ein Zimmer weniger mietest oder kaufst, dann reduzierst du deine Grundbelastung fürs Wohnen.
Ah ja.
Du hast also statt einer 70 Quadratmeter Dreizimmerwohnung kaufst du eine 55 Quadratmeter Zweizimmerwohnung oder mietest diese halt und das ist per se erstmal ein kleinerer Preis vom Anfang. Der Nachteil ist der, diese 600 Quadratmeter zu bewirtschaften kostet jeden Monat zwischen 50 und 75 Cent pro Quadratmeter und Monat über die ganze Wohnanlage. Weil die Wohnanlage relativ groß ist, sind es nur 50 bis 75 Cent. Aber es sind 50 bis 75 Cent. Also das kostet leider ein bisschen was. Und wir werden es am Anfang auch so gestalten, dass wir einen Concierge einrichten, der mit einer gewissen Präsenz das den Betrieb unterstützt. Es ist alles so aufgebaut, dass es rein digital funktionieren kann. Aber ob diese WEG, es ist ja eine große Wohnungseigentümergemeinschaft, ob die das dann auch so tut, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Wir haben als Projektentwickler erstmal in den ersten 2-3 Jahren diesen Concierge-Service verordnet, damit wir daraus auch lernen. Und wahrscheinlich betreiben wir es sogar selber, damit wir ableiten können für die Zukunft, wie es geht.
Ja. Das ist ja schon sehr mutig, was ihr da macht, ne? Also du hast ja Mut schon mal angesprochen, wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Das braucht es auch, um solche Wege zu gehen. Also die Erkenntnisse, die ihr einerseits aus der Studie habt oder auch jetzt aus ja schon 2-3 Studien, die ihr gemacht habt in den Jahren, die zeigen euch ja bestimmte Veränderungen auf und diesen Mut jetzt auch zu haben, ihr probiert so ein Projekt, also mir ist in der Größenordnung jetzt auch keins bekannt, ich kenne kleinere, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt und finde ich super, dass ihr auch sagt, wir sind da auch erstmal vor Ort, um daraus auch zu lernen.
Das war damals, als wir uns bei Uniball beworben haben, um den Kauf dieser Air Rights, das sind ja nur Luftrechte, die wir gekauft haben, weil wir sind ja nur oben drüber. War das einer der Aspekte, warum Uniball sich für uns entschieden hat. Die haben gesagt, ihr habt hier ein Konzept, das bedeutet, dass ihr nach Fertigstellung noch mehrere Jahre an Bord seid und diesen Betrieb macht und auch den sortierten Abverkauf der Wohnungen, weil ein paar Wohnungen behalten wir jetzt erstmal im Bestand und vermieten die und lernen dann und sind dann vielleicht auch in der Lage, an die Mieter das zu verkaufen, wenn jemand erstmal gucken will. Da haben wir jetzt sicherlich noch 80 Wohnungen, glaube ich, übrig von den 306. Und da hat Uniball gesagt, ihr bleibt hier. Und wir Uniball, wir müssen ja auch hier bleiben und wollen hier bleiben. Und ein Projektentwickler, der abdampft und die WEG sich selber überlässt, kann gut gehen. Aber wenn wir euch immer bei uns haben, ist das vielleicht eine gute Sache, vorausgesetzt, wir verstehen uns bis zum Ende des Projektes. Das findet aber statt, das ist ganz gut. Das dritte Learning aus der Studie in diesem Jahr für uns war, Flure sind out. Die Leute.
Wo hängt man dann seine Regenschirme und Jacken auf, wenn es keine Flure mehr gibt?
Also meinst du Flure in den Wohnungen oder Flure in dem Gebäude an sich? Die braucht es ja erstmal. Die Frage ist halt, wie groß?
Vielen Dank für diese Frage.
Denk an Kinderwagen und Lastenrad und so weiter und so fort. Ne? Also einerseits vor der Tür und in der Tür. Aber ich bin gespannt.
Es gibt die Flure vor der Wohnungseingangstür und nicht hinter der Wohnungseingangstür. Mhm. Hinter der Wohnungseingangstür gibt es effiziente Grundrisse, die aber keine Mikroapartments sind. Also es geht um die 43 Quadratmeter Einzimmerwohnung, 55 Quadratmeter Zweizimmer und 75 Quadratmeter Dreizimmerwohnung. An den Ecken ist das ein bisschen anderer Grundriss, ne? Darum geht es. Und zwar mit einem Interior-Design-Konzept, wo die Küchen und die Einbauschränke vorgedacht sind und mitgeliefert werden. Es ist so ein bisschen wie auf dem halben Weg zur Hotelsuite. Das ist komfortabel für den Käufer. Und da wir aus einer Hand das Haus außen und innen gedacht haben, gibt es hoffentlich so gut wie keine Stauraumprobleme. Weil das sind immer die größten Probleme in Innenstädten, Stauraum. Und der Regenschirm, der kommt natürlich hinter den Einbauschrank, wenn man das möchte. Und die Flure die es braucht, um sich zu verteilen im Gebäude, sind vor den Eingangstüren der Wohnung. Ihr kennt Wohnungsbauten, da hast du zwei Wohnungen abgehend auf einer Ebene oder drei oder vier. Das heißt dann zwei Spänner, drei Spänner, vier Spänner. Mhm. Bei uns gibt es 10 Spänner. Also du kommst aus dem Treppenhaus raus, aus dem Aufzug und dann hast du einen Flur und von da gehen dann 10 Wohnungen ab. Und wir haben ein anderes Projekt gemacht, das Captain-Quartier hier in Hamburg in der Hafen City. Das war ein reines Mietobjekt, da haben wir das schon mal probiert, weil alle uns gesagt haben, das kannst du vergessen, das wird nicht gut behandelt. Wir haben da Folgendes gemacht und gesagt, also Wir machen den Wohnungseingangsbereich sehr schön mit einem Leuchtenkonzept, mit einem Designkonzept, machen eine Sicherheitskontrolle beim Eingang, also ein besonderes Sicherheitskonzept. Und die Flure in den Ebenen, die haben wir mit hochflorigem Teppich bestückt. Mhm. Warum? Damit die Stöckelschuhe abends um 10 nicht machen, dass jemand anders quasi hört, dass über den Flur gegangen wird. Und diese Teppiche, die haben wir dann, das ist dann so eine Fliesenware, das erkennst du aber nicht. Und diese Anlage ist jetzt 5 Jahre am Start. Und wisst ihr, wie viel Teppich ausgewechselt wurde bisher?
Wahrscheinlich gar nichts.
Gar nichts. Ja. Die Leute lieben das und die schätzen das und die bedanken sich auch bei der Hausverwaltung, dass der Wohnraum ja gedanklich beginnt, wenn ich ins Haus trete und gar nicht erst, wenn ich in meine Wohnung trete. Wenn dann der Wohnungskörper an sich relativ flexibler Raum ist, wo ich die Räume reinstelle und den Flurbereich als Eingangsbereich, Küchenbereich und Wohnbereich schon nutzen kann, dann trägt das diesem Effizienzgedanken bei. Mhm. Die Flure, die vor der Wohnung sind, die werden auch nicht mitbezahlt. Also die, das ist nicht exklusive Fläche, das ist auch eine Gemeinschaftsfläche quasi.
Aber würdest du auch sagen, Lothar, dass an der Stelle sich auch Design und Qualität auszahlt in der Form, dass doch eine Wertschätzung der Bewohner auf eine andere Art und Weise stattfindet?
Auf jeden Fall. Bei unseren Projekten in der Vergangenheit haben wir es immer so gemacht, dass wir zwei Architekten haben. Mhm. Wir haben einmal den Architekt, der den Städtebau macht, der die Fassade macht, der das Grobkonzept, von mir aus auch der Entfluchtung und sowas alles mitgestaltet. Und dann haben wir einen Architekten, der innen drin das Interior-Design macht. Das ist häufig eine Diskussion mit den Städtebauarchitekten. Aber das haben die bis jetzt immer verstanden und am Ende auch für gut geheißen, weil da investieren wir auch extra rein. Weil nämlich ein Interior-Designer, der denkt in Haptik von Oberflächen, der komponiert einen Wohnraum, der hat quasi das Wohnen im Blick und nicht, wie die Stadt aussieht. Mhm. Wie die Stadt aussieht, das war der andere Profi. Wie das Wohnen aussieht, wie es funktioniert, das hat der Interior-Designer im Blick. Und der macht dann auch die Vorgaben im Rahmen mit unserer Produktentwicklung für die Oberflächen. Mhm. Und dann ist unsere Hoffnung, wenn wir dann 2 oder 3 Designlinien haben, dass uns die KäuferInnen nicht so viel um Sonderwünsche bitten.
Das geht wahrscheinlich auch auf, oder?
Das geht auf. Das ist ganz gut so, dass das aufgeht, weil es wirklich zu Ende gedacht ist. Ja. Also wenn du die Einbauschränke und die Küche mitkaufst und 3 Designlinien entscheiden kannst, ja, der ein oder andere, der sortiert mal aus einer anderen Designlinie was rein, das ist auch okay. Es ist aber nicht so, dass wir hier große Sonderwünsche haben. Wir bieten das auch gar nicht an, ehrlich gesagt, mit Sonderwünschen, sondern wir versuchen Verständnis dafür zu erwecken, dass bei so einer großen Wohnanlage, die jetzt Ende des Jahres fertig wird, ein sogenannter Lean-Gedanke, also die Gewerke müssen nacheinander wie ein Zug durchs Gebäude fahren, damit das alles effizient funktioniert. Da ist das wirklich schwierig. Da haben wir das ist wirklich schwierig. Da wäre es am besten, einfach wegzulassen und zu sagen, diese Wohnung, es ist auch einer zum Beispiel, der hat eine Wohnung gekauft und gesagt, ich schätze, dass ihr euch so viel Gedanken gemacht habt, aber ich bin total anders. Könnt ihr das nicht einfach alles weglassen? Dann haben wir gesagt, okay, bauen wir deine Wohnung halt nicht aus. Dann kommst du danach und baust dann selber aus. Auch das hat wieder Besonderheiten, weil dann wohnen andere schon und da baut jemand aus. Das hast du nicht so gerne, aber in dem Fall kennen das die ganzen Nachbarwohnungen, die kennen das alle schon, das Thema. Das kriegen wir auch alles hin. Aber so ist bei uns die Produktentwicklung, dass wir dann von innen nach außen denken. Und darüber kriegst du sehr viel effiziente Grundrisse. Und man fragt sich ja auch, so die Mehrfachnutzung von Gebäudebestandteilen sollte ja insbesondere ein großer Nachhaltigkeitsaspekt sein in der heutigen Zeit. Also das ganze Thema, eine Zertifizierung für ein Gebäude zu besorgen, CO2-arm zu bauen und zu betreiben, da kann man doch bei allen Projektentwicklern, die heutzutage in urbanen Gebieten entwickeln und arbeiten, einen Haken dran machen. Das haben sie alle verstanden, weil sonst kriegen sie auch keine Finanzierung bei Banken. Deswegen müssen sie und wollen sie auch daran denken, weil unsere Branche ist ja schon verantwortlich für einen großen CO2-Anteil. Und wenn man dann sagt, ich baue Räume oder Teile von Gebäuden, die ich mehrfach nutzen kann, dann habe ich mehr Leute ins Wohnen gebracht, als wenn ich diesen Bereich nicht hätte. Zum Beispiel mit den Community Spaces. Ja. Ich habe 600 Quadratmeter Community Spaces. Und wenn wir sagen, bei 50% der Wohnung spare ich einen Raum. Wenn ich also von 153 Wohnungen 15 Quadratmeter mehr haben müsste, dann sind das irgendwie 2200 Quadratmeter, die du vergleichst mit 600 Quadratmeter. Und deswegen hast du für 1200 Quadratmeter andere Wohnräume schaffen können, weil es ist ja städtebaulich begrenzt, was du schaffen kannst. Ja. Und diese Community Spaces werden noch einen Vorteil haben. Begegnung. Der Versingelungsgrad ist ja dramatisch, ne? 50% Single-Haushalte in Hamburg. Ich weiß nicht, ob die Tendenz gerade steigt oder fällt, aber wenn ich nach, keine Ahnung, nach Oldenburg gucke oder ein bisschen in den ländlichen Bereich, da bin ich dann eher bei 20% Single-Haushalte in diesen Großstädten. Und das ist ja auch in Köln, Düsseldorf und München ist das ja auch nicht anders. Da sind es vielleicht 45% statt 50, aber es ist die Hälfte. Du kannst ja nirgendwo so einsam sein wie offensichtlich mitten in der Großstadt, ne?
Und diese Zahlen steigen und genau, diese Vereinsamung, die ist eben ganz extrem. Und ich glaube, viele haben das halt auch in der Corona-Krise sehr deutlich gespürt, ne? Das war ganz schlimm, eben so allein zu sein. Ich würde gerne nochmal zu dem anderen Punkt auch kommen, was mich auch nochmal interessiert jetzt bei den Wohnungen. Das Konzept hast du eben erläutert, finde ich hochspannend, wie ihr da rangeht, wie ihr das denkt. Wie wichtig ist für euch, das interessiert mich jetzt nochmal im Besonderen, das Thema der Smartness oder auch Gebäudetechnik? Also kommen wir vom Großen ins Kleine. Wenn wir mit der Wohnung da mal bleiben, ihr entwickelt die von innen mit Interior Designern, wie smart sind die? Oder wie wird das auch nachgefragt? Gibt es da auch aus eurer Studie Ergebnisse, wo du sagst, da ist eine Tendenz erkennbar in die eine oder andere Richtung?
Je jünger der Befragte, desto eher diese Tendenz. Mhm. Das kann ich sagen.
Ja.
Und wir haben das Gebäude mit zwei Apps ausgestattet. Mhm. Die eine App ist die Gebäudebetriebs-App, dass ich, wenn ich mich da anmelde und das anschalte, kann ich sehen, wie viel Energie meine Wohnung verbraucht. Das geht bis hin zu einer Prognose der Nebenkosten zum Ende des Jahres, weil das ist ja häufig das Problem. Du zahlst das durch und dann gibt es einmal die Nebenkostenabrechnung fürs letzte Jahr und fürs nächste Jahr die Vorauszahlung, hast du doppelt. Man hat sich gefragt, was habe ich eigentlich getan? Mhm. Also wenn ich ein Auto fahre, dann zeigt das Auto mir in kürzeren Abständen an, wie viel ich verbraucht habe, nämlich immer, wenn ich mal wieder gerade zur Tankstelle gefahren bin. Das ist ja hier das ganze Jahr über irgendwie nicht der Fall. Insofern, da muss man einfach dran ändern. Diese App kann das zum Beispiel und die App hat auch dann ein paar Fazilitäten, dass ich die Kommunikation mit der Hausverwaltung kann ich darüber machen und ich kann auch gewisse Buchungen an Zusatzleistungen darüber haben. Wahrscheinlich kann ich auch von woanders aus die Wohnung aufheizen lassen, damit sie dann warm ist, wenn ich nach Hause komme. Das kann ich wahrscheinlich auch machen lassen. Und insofern würde ich sagen, es ist smart. Es ist auch so, dass ich nur mein Handy brauche, um in die Wohnung zu kommen. Also das kann ich dann so davor halten und dann geht das wie beim Kartenleser. Das sind alles so Sachen, die das meiste davon gibt es als Grundausstattung und als Option den Rest.
Okay.
Das zum Thema App Nummer 1. App Nummer 2 ist die Community-App, die natürlich quasi das beinhaltet oder das Angebot beinhaltet, was diese Community-Fläche bietet, wo dann die ganzen Veranstaltungen oder Yogakurse und sowas alles da sind. Das muss lernen. Also da wird es vieles geben, was vielleicht am Anfang nicht so benutzt wird. Und dann hast du ja eine Mischung aus, welche müssen sich erst trauen, oder du musst es ändern, weil es gar nicht benutzt wird. Das ist etwas so ein, ich nenne das mal ganz vorsichtig, aktives Bewirtschaftungskonzept der Community Spaces. Das muss sich im Laufe der Zeit entwickeln. Das ist aber auch so vorbesprochen und vororganisiert, dass das aktiv gestaltet sein wird, sodass jemand dort tatsächlich auch immer wieder gerne ist und auch immer wieder gerne was Neues findet. Es gibt sogar einen Hundewaschplatz, fällt mir gerade ein.
Habt ihr wirklich an alles gedacht.
Ja, wenn die Leute keine Autos mehr brauchen, dann müssen sie was anderes waschen. Ja. Da muss das eben der Hund sein, ja.
Also so smart ist das in etwa und wir werden, also ich freue mich schon auf den Betrieb von diesen Community Spaces.
Wann ist das soweit? Wann geht's los?
Wir werden, ich Ich hoffe, dass wir im August die Betriebsgenehmigung von der Stadt bekommen und dann die Übergaben der Wohnungen im September starten können. Das ist meine Hoffnung. Wir sind technisch so darauf vorbereitet. Wir haben natürlich eine ganze Menge Abstimmung mit Unibail. Die müssen uns auch erst nochmal sagen, wann sie denn eröffnen. Kann sein, dass ich das schon weiß. Darf ich aber nicht sagen. Das passt alles ungefähr zusammen. Aber wir haben ja 10 Jahre miteinander
vor. Klingt
gut. Ja.
Klingt gut.
Und der andere, und das andere Wohngebäude, das wir errichten, das heißt ja The Light. Mhm. Das ist auch im Überseequartier. Und zwar, wenn ihr da so davor steht, seht ihr da unten diesen Bräuninger als Ankermieter. Und da oben drauf steht so ein weißer Wohnturm. Das sind wir auch. Und dort haben wir nicht auf 6,50 Meter über Fußweg die Bodenplatte übernommen, sondern auf 18 Meter über Fußweg die Bodenplatte übernommen, weil da drunter ist ja dreimal Bräuninger, EG erstes, zweites Obergeschoss. Und obendrauf haben wir dann bis 60 Meter Höhe haben wir dann diesen Turm gebaut. Der hat nicht diese Community Spaces, der hat aber dafür die höchste Dachterrasse Hamburgs für eine Wohngemeinschaft, weil die, die dort wohnen, haben dort so einen öffentlichkeitswirksamen Bereich und die gehen dann auf die Dachterrasse und treffen sich dann dort. Und da ist auch so eine Küche, das kannst du auch mieten und aufziehen und dann hast du eine Küche und kannst dann da mit deinen Freunden.
Outdoor-Cooking.
Ja, herrlich.
Ja, super. Ja, das klingt gut. Klingt
richtig toll, ja.
Lass uns doch mal, ich würde einen Punkt gerne noch, uns rennt so ein bisschen die Zeit davon, aber einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Du hast das so ein bisschen anklingen lassen mit, dass ihr Landschaftsarchitekten, Interior Design, dass ihr da verschiedene Disziplinen frühzeitig zusammenbringt und dieses Thema frühzeitig im Planungsprozess verschiedene Disziplinen zusammenbringen, ist ja, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir darüber reden, wie wollen wir eigentlich es schaffen, dass wir schneller bauen können, dass wir am Ende auch Kosten sparen, dass das wirtschaftlicher ist. Warum tun wir uns so schwer in Deutschland, da wirkliche Fortschritte zu machen? Warum ist das alles so zerhackstückt, sage ich jetzt einfach mal.
Es gibt ja Menschen, die sagen, Bauen geht irgendwie noch so wie vor 100 Jahren. Nur halt mit viel mehr Technik und viel mehr DIN-Normen müssen erfüllt werden wegen Wärmedämmung. Es ist halt so, dass wir in Deutschland sehr hohe Ansprüche an die Sicherheit und an den Betrieb und an die Energieeffizienz von solchen Gebäuden haben. Und die Kultur in den Innenstädten, wenn ich jetzt mal die zentralsten Bereiche von den Städten betrachte, ist die, dass es schon individuelle Planungen sind für die Gebäude. Und überall dort, wo man ein bisschen mehr Platz hat auf dem Grundstück und nicht so verdichtet und urban arbeiten muss, ist dieses Thema der Vorfertigung total auf dem Vormarsch. Das spüre ich so ein bisschen. Also selbst die Betonindustrie hat es ja verstanden, dass sie mit dem Thema Nachhaltigkeit und CO2 umgehen muss. Und es gibt CO2-freie Betone. Es gibt welche, die sagen, sie sind sogar CO2-positiv. Das
muss man wahrscheinlich
welche,
genau hingucken.
Ne? Genau. Ja. Auf der anderen Seite sind das aber Reaktionen auf den Zahn der Zeit. Also die Natur ist ja in den Köpfen der Menschen viel wertvoller geworden in den letzten Jahren, weil die Sinne dafür viel mehr geschärft wurden durch die Aktivisten, sage ich jetzt mal, die gesagt haben, Leute, wir müssen den Planeten retten. Das Klimaziel und sowas, das ist nicht nur gesagt. Und guckt Kinder und Kindeskinder, wollt ihr denen das antun? Arbeitet aktiv daran. Das finde ich richtig und gut. Was das Thema Bauen betrifft, ist es natürlich so, dass ganz viele Gewerke zusammenkommen von ganz unterschiedlichen Herstellern.
Ja.
Ich plädiere dafür, dass man die Frühzeit sich ranholt, dass man sich sehr früh überlegt, welchen Fußboden will ich, welches Schalterprogramm will ich, welche Türklinken will ich, welche Fensterrahmen will ich und dass man die Industrie rechtzeitig in Workshops zusammenholt, um mit der Produktentwicklung in den Dialog gehen. Und wir haben festgestellt, dass die Industrie gar kein Problem hat, über Kosten zu sprechen. Ich rede ja immer gerne früh über Kosten, weil ich habe eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und weiß ja, was ich ausgeben kann. Üblicherweise wird immer erstmal geplant und dann wird eine Kostenschätzung gemacht und eine Kostenberechnung und dann fallen alle hinten runter und dann kommen alle an den Tisch und dann wird das optimiert und dann ist die Haustechnik 40% zu teuer und der Rohbau 15% zu teuer. Diese ganzen Sachen, das probieren wir bei unseren Projekten immer rein vorne zu definieren, sodass dann auch, und heutzutage macht man ja eine sogenannte BIM-Planung, also Building Information Modeling, dass diese BIM-Planung dann maximal informiert, effizient durchgeführt werden kann und all die Vorteile, die es hat, von Anfang an mitgeschleppt werden können. Trotzdem plädiere ich für einen größeren Vorfertigungsgrad beim Bauen, weil, guckt euch an, wer auf Baustellen arbeitet und wie die Arbeitsbedingungen auf Baustellen sind. Im Herbst, im Winter, im Frühling, wenn die Gebäude noch nicht zu sind. Akkordarbeit, ne? Eisenflechten, all das. Das sind alles extrem belastende, körperlich belastende Arbeiten, die, wenn sie dann noch unter freiem Himmel und wenn du den ganzen Tag dich bückst, hast du nach 4 Tagen Hexenschuss. Und also das kennt ihr, also ich kenne das von mir selber auch leider, ne?
Ja, muss man sich wahrscheinlich auch fragen, wer soll das in Zukunft eigentlich noch machen?
Ne? Und die haben Leute überhaupt. Einen krassen Fachkräftemangel in allen Bereichen.
Mega Fachkräftemangel. Ja. Es wird die Sprachbarriere auf Baustellen macht auch, dass die, nicht weil die Leute das nicht können, aber weil sie es teilweise nicht verstehen, in welcher Qualität abgeliefert werden muss und wie breit die Fugen sein dürfen und was wir in unserer Baubeschreibung den Käufern versprechen und wie das sein muss und so. Wenn das, wenn ein Großteil davon, von mir aus jetzt mal in großen Hallen, unter klimatechnisch vernünftigen Bedingungen sortiert, vorgedacht und vorgearbeitet wird, um dann auf die Baustelle zu kommen und dann, wie ich meine, wir sind doch, also ich bin die Generation Lego, ne? Ich fand das eigentlich immer faszinierend. Ich finde es schade, dass es in der tatsächlichen Welt wenig angewandt wird. Man kann ein Gebäude nicht produzieren wie ein Auto. Ein Auto wird in einer Halle produziert und dann rollt es da einfach raus. Aber man kann Teile eines Gebäudes in diesem Duktus produzieren. Und es gibt auch mehr und mehr Hersteller, die, das sind üblicherweise Unternehmen, die aus der Holzmodulbauweise kommen, die solche Module fertigen und dann dorthin fahren, wo das Haus gebraucht wird und einfach aufstellen. Dann steht so ein Gebäude, innerhalb weniger Tage steht ein 10-Familienhaus. Also ich bin in guten Gesprächen mit einem Unternehmen, das jetzt nicht aus Deutschland kommt, aber gerne in Deutschland liefert und die machen in Deutschland ihre ersten Referenzen und die kommen dann mit LKWs nach Deutschland gefahren, haben Gesamtbilanz stimmt, ne, CO2 und so, und stellen innerhalb von 2 Wochen ein 10-Familienhaus auf. Und dann fahren sie wieder weg und dann kann das bewirtschaftet werden. Sind Solarzellen auf dem Dach, alles da und die haben alles in Hallen vorgefertigt, mit normalen Arbeitszeiten, mit einem guten Materialfluss und liefern KfW 40 Häuser. Das ist natürlich an den Standorten, wo wir jetzt in zentralsten Bereichen sind, wo die Grundstücke super wertvoll sind, wo man hochbauen muss, wo man also in die Hochhausrichtlinie muss, wo man Architektenwettbewerbe hat, um auch attraktive Stadt zu haben. Hamburg ist ja auch deswegen eine attraktive Stadt, weil sie architektonisch so wertvoll entwickelt wird. Das können fertige Module auch, aber die können vielleicht noch nicht ins Hochhaus. Und es gibt ja auch Beispiele von anderen Baustilen, wie es zum Beispiel jetzt ein Kollege, Projektentwickler in Hamburg gemacht hat und ein Holzhochhaus gebaut hat. Das sind aber dann so die ersten Versuche, daraus muss er auch lernen, klar, um das umzusetzen fürs nächste Projekt. Hat er auch jetzt geschafft, hat jetzt einen tollen Auftrag bekommen für nächstes großes Bürogebäude eines internationalen Konzerns. Das steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber die Bereitschaft und die Offenheit der Industrie scheint so langsam da zu sein.
Die ist da. Ich kann das nur bestätigen. Ich bin mit unterschiedlichsten Industrie Kolleginnen und Kollegen immer wieder auch im Austausch und treffe die hier und da mal. Ich würde zusammenfassend schon sagen, die Industrie ist auf jeden Fall bereit. Wenn ich bei uns mal schaue, bei uns bei Jung, wir haben vorgefertigte, vorkonfektionierte Schalter- und Steckdosen, genau für diese Projekt-Vorfertigungsgrade, was du geschildert hast, was wir aber auch festgestellt haben, dass eben dafür auch der Mut notwendig ist, zu sagen, wir denken das mal anders, wir gehen da mal anders ran. Und auch, wir setzen uns frühzeitig zusammen, um das Verständnis zu haben und auch die Lösung zu kennen. Also einerseits, was sind eure Produkte, die ihr in den Markt bringen wollt? Welche Lösung gibt es von der Industrie? Und wie kriegen wir diese Dinge zusammen? Also die Gewerke, ne, die oder auch die, zum Beispiel jetzt TGA und Elektro sind zwei unterschiedliche Planungsdisziplinen, die manchmal möglicherweise zu spät auch miteinander sprechen, sodass das Ergebnis an der Wand vielleicht nicht ganz dem entspricht, wie ihr euch das vorstellt oder auch vielleicht, wie wir uns das vorstellen. Und das kriegen wir halt gelöst, wenn wir das, was du schon gesagt hast, eben frühzeitig gemeinsam darüber sprechen.
Mhm.
Dann wird's gut am Ende.
In meinen Augen müsste es so sein, dass man all die Oberflächen und berührten Sachen in die Produktentwicklung mit einbezieht, die Industrie. Und dann vereinbaren wir einfach einen Preis, der für uns okay ist, der für euch okay ist. Und wir kriegen euren Support dann ja kostenlos bis hin zum Einbau. Das spart unglaublich viel Zeit und Planungskosten. Das ist super effizient. Und wenn du als Produktentwickler einen klaren Fokus hast und weißt, was du willst und dich beraten lassen kannst und nicht beratungsresistent bist, musst du auch offen sein dafür, dann, glaube ich, kann man das ganz gut schaffen. Ich glaube, das ist dieses Thema, ich will vielleicht noch was anderes ganz kurz sagen, der monolithische Bau in den Innenstädten, um Stadtentwicklungsqualität weiterzuentwickeln, hat absolut seine Berechtigung.
Ja, natürlich.
Das will ich jetzt bitte nicht falsch verstanden wissen. Auch da denken wir immer 1000 gleiche Teile. Also bei diesem 11 Decks und The Light, was wir heute etwas gestreift haben, da haben wir überall gedacht, wie kriegt man es hin, 1000 gleiche Teile. Also Beispiel, das eine Projekt hat ja dann 306 Balkone. Ne? Mhm. Wenn ich 306 Wohnungen habe, habe ich 306 Balkone, weil ohne Balkon bauen wir keine Wohnung. Und die müssten am liebsten 306 Mal gleich produziert werden. Geht leider nicht, weil Architektenwettbewerb und Architekturqualität und nach Süden abgetrepptes Haus und so. Aber wir haben, glaube ich, 6 verschiedene Bauteile und damit haben wir uns dann beholfen, indem wir die 6 verschiedenen Bausteile halt 50 Mal produziert haben und nach dahin gebracht haben. Diese Denke ist da. Ja. Ich glaube aber, dass dieses sehr weite Vorfertigen in den Hallen, so wie wir es gerade besprochen haben, dass das eher am Stadtrand stattfinden wird, wo man auch das Thema, also wo das Grundstück nicht bis aufs Letzte ausgeknautscht werden braucht auch. Mhm. Da wird das stattfinden, wo man auch vielleicht leichter eine Baugenehmigung bekommt. Also Hamburg denkt ja darüber nach, Gebäude jetzt bis zu einer Höhe von 11 Metern eigentlich nur noch mit einer Bauanzeige. Und dann hast du da 3 plus Staffelgebäude, die eigentlich vordefiniert sind und wo du am liebsten ja eine Bauanzeige einreichst, die da auch im Werk gemacht wird, weil das ja alles dort zusammenkommt. Und dann kannst du schneller genehmigen. Ich bin sicher, die Behörden würden sich darauf einstellen wollen, wenn dieser Bedarf noch größer kommuniziert würde. Du kannst schneller genehmigen. Die ganze Vorproduktion findet klimatechnisch unabhängig statt. Und du suchst den richtigen Zeitpunkt aus, um das Haus aufzubauen und dann 6 Wochen später wohnt da jemand drin. Und da, glaube ich, haben wir Riesenpotenziale in Deutschland, weil ich wollte noch eine andere Sache ansprechen zum Thema Wohnungsnot. Das habe ich ja vorhin gestreift. Könnt ihr euch erinnern, so in den 50er, 60er Jahren, da gab es Werkswohnungen.
Ja.
Da haben Unternehmen sich angesiedelt und haben quasi Wohnungen gebaut für ihre Mitarbeiter. Und da, wo man große Ansiedlungen an Unternehmen hat, die mehrere tausend Mitarbeiter in eine Region bringen, oder in den Stadtrand von Hamburg, in den Stadtrand von Düsseldorf oder Köln oder auch in Schleswig-Holstein, da werden in ähnlicher Anzahl Wohnungen gebraucht. Und ich glaube, dass diese Vorfertigung, dass es das zeigen wird, dass man darüber schnell gute Aktivität haben wird. Die Qualität der Fassaden und der Wirkungsweise wird sich verbessern. Ich kenne schon eine Reihe von Anbietern, die sehr, sehr hohe Designqualität auch haben, die auch Möbel mitliefern können und so. Und das wird dann mehr und mehr Fuß fassen, um dann vielleicht auch mal in Stadtentwicklungsgebieten wie zum Beispiel das, was die Hafen City Hamburg GmbH verantwortet. Die verantworten ja 4 große Gebiete, die Hafen City, unter anderem auch dann den Billebogen und das Science-Quartier, dass die sagen, okay, wir lassen dort auch Vorfertigungsgrad an Gebäuden zu und das gehört zu unserer Stadtkultur in diesen Bereichen dazu. Wenn das da ankommt, dann sind auch alle noch motivierter, noch intensiver an der Baugeschwindigkeit und auch wenn ich quasi das Thema Planungsvielfalt auf die Assets runterdampfe, die stadtentwicklungsprägend sind, nicht die Fassadenaufbau prägend sind, wenn das durch den Anbieter mit vorgegeben wird, glaube ich, dass wir sehr viel Zeit sparen können in allen Bereichen. Und dann können wir sehr viele Wohnungen in einer Zeit schaffen, von der wir heute nicht glauben, dass das möglich wäre, weil viele denken, bauen geht so wie vor 100 Jahren. Es ist nicht mehr so.
Hm. Ja.
Ja, und genau das wäre dringend nötig, ne?
Ja. Da, es ist doch aber auch ein schönes Schlusswort.
Absolut.
Ich glaube, gemeinsam kriegen wir das gut hin. Lasst uns darüber reden, weiterhin.
Ja, und frühzeitig, ne? Also dieses wenn man jetzt zwei Worte suchen würde, würde man sagen, gemeinsam und frühzeitig. Ne?
Und
da,
Mut.
Da ist ganz viel Hebel. Dann nehmen wir noch das dritte dazu, genau, Mut. Den Mut. Ja. Ja, also wir hätten jetzt auch noch wahrscheinlich eine Stunde weiterreden können, hätten auch noch mehr Themen gefunden oder noch tiefer in die Themen reingehen können, aber das soll es bis hierhin gewesen sein. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke und wir gucken mal, wie es weitergeht, ne, mit der Veränderung.
Liebe Wiebke, lieber Markus, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier die Zeit mit euch zu verbringen. Vielen Dank.
Wir danken dir.
Super, Dankeschön.
Dankeschön.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphäreraum Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.